Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich. Heute geht es um Selbstfürsorge und wir haben die Expertin Rebecca Asbach eingeladen. Hallo Rebecca.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Rebecca ist Erziehungswissenschaftlerin, Sport- und Bewegungspädagogin und war als Kita-Leitung tätig. Und ja, wie soll man sagen, Kita-Leitung ist ja ganz schön anstrengend und sie sagt, da hat sie nicht so sehr auf ihre Selbstfürsorge geachtet, ne? Nicht so auf Grenzen achten können, wollte allen alles recht machen und so ist sie dann ausgestiegen und ist jetzt selbstständig. Sie ist Coachin, systemische Coachin, Yoga-Trainerin und hat sich einfach ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge beschäftigt. Also heute ist sie Referentin für eben Selbstfürsorge, Achtsamkeit, für pädagogische Fachkräfte tätig. Und da geht es natürlich ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung, Stressmanagement, Achtsamkeit und auch Führung. Ja, und nicht zuletzt ist sie Mutter und alleinerziehend. Da braucht man, glaube ich, auch ein gutes Stressmanagement, würde ich sagen. Also, ja, Rebecca, was ist denn genau Selbstfürsorge? Für dich vielleicht auch ganz persönlich.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Super. Vielen, vielen Dank erstmal für die schöne Vorstellung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen und genau zu meinem Herzensthema sprechen zu können. Genau. Und zwar, ja, was bedeutet Selbstfürsorge im Endeffekt für mich? Ich dachte früher, vielleicht ganz kurz fange ich da an, dass es so ein extra Bonbon ist, so ein Geschenk. Wenn ich dann mal Zeit habe, kann ich ja dann vielleicht mal auf mich achten. Ja, genau, war nicht so schlau. Hätte ich das anders gemacht, wäre ich vielleicht nicht ausgestiegen, man weiß es nicht. Genau, also Selbstfürsorge ist im Endeffekt für mich aber keine Extraaufgabe geworden oder auch nicht irgendwie so ein extra Bonbon, sondern es ist einfach für mich die Basis. Das heißt irgendwie die Basis für das komplette berufliche, persönliche Handeln und vor allem auch für die emotionale Stabilität. Also dass wir uns wirklich immer Zeit nehmen müssen für uns, egal wie viel wir zu tun haben, egal wie wenig wir Zeit haben. Auch wenn es nur, ich sage das immer ganz überspitzt, 5 Minuten am Abend sind. Wenn wir den ganzen Tag im Hustle-Modus waren, den ganzen Tag irgendwie unterwegs, sind es am Ende die 5 Minuten, wenn alle schlafen. Oder es sind tagsüber die 1 Minute, 2 Minuten, die ich auf der Toilette bin. Oder es ist das kurze Durchatmen pro Tag. Also irgendwie immer wieder kurze Pausen für sich haben und auf sich zu achten. Wie geht's mir eigentlich gerade? Geht es mir wirklich gut, dieses Achtsame hinzuschauen und nicht durchzuhasseln und dann am Ende des Tages zu sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich fall gleich um. Das ist eben Selbstfürsorge für mich, diese grundlegende Basis zu schaffen, dass wir durchgehend merken, geht es mir noch gut oder muss ich etwas tun? Egal, wie viel Stress ich habe. Mhm.
Was ist das denn genau? Also kannst du das beschreiben? Also was meint Selbstfürsorge? Also das kann man sich ja auch vielleicht alles drunter vorstellen und auch nicht so ungefähr. Ne? Also vielleicht kannst du das an so ein paar Beispielen konkretisieren. Also was ist das genau, Selbstfürsorge? Mhm.
Also du hast total recht, es ist irgendwie alles und nichts. Und ich finde, es ist auch manchmal vielleicht schwer zu beschreiben, weil es eigentlich eine grundlegende Haltung ist, finde ich. Mhm. Eine grundlegende Haltung, die man irgendwie hat. Also eine grundlegende achtsame Haltung mit mir selber. Das heißt, bin ich für mich zufrieden? Geht es mir gesamtkörperlich und geistig, geht es mir gut? Mhm. Dass ich das durchgehend, und ich finde, das klingt für viele, also weiß ich, es klingt für viele so groß und oh Gott, durchgehend und immer, das ist ja stressig, nee, ist es aber nicht, weil wenn ich diese Grundhaltung in mir habe, passiert es automatisch, dass ich permanent in mich reinfühle, tut mir das gerade gut, was im Außen passiert, tut mir das gerade gut, was ich hier mache, tut mir das gerade gut, geht es mir gerade gut, und ich finde, das ist es im Endeffekt, diese grundlegende Haltung, so ein Commitment mit mir selber, auf mich zu achten. Und ich weiß nicht, wird das für euch schon greifbarer? Also für mich ist das so greifbar, aber ich weiß nicht, wenn ich das so erzähle, ist das greifbar? Also diese Grundhaltung, dieses Commitment, das ist im Endeffekt, finde ich, Selbstfürsorge.
Ja. Das heißt also nicht, also Selbstfürsorge, wenn man, ich sage jetzt mal in Frauenzeitschriften, dann ist es ja häufig, ne, mach dir ein schönes Bad und mach dir eine Kerze an oder trink einen schönen Tee. Und da sagst du, das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt, ne? Was brauche ich, nachdem ich gespürt habe? Wie geht's mir denn gerade?
Ne? Ja, Genau, das finde ich tatsächlich ist dieser große Unterschied vielleicht oder der Zusatz, weil das ist natürlich Selbstfürsorge. Klar, gerade die Beispiele, die du genannt hast, sind auf jeden Fall Teil der Selbstfürsorge. Nur da finde ich tatsächlich, dafür haben wir eben manchmal keine Zeit. Und dann kommen auch die Argumente, ja, dafür habe ich keine Zeit, das kann ich nicht machen, deswegen kann ich ja nicht auf mich selber achten, weil ich, ne, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel letztens mit einer Kundin gesprochen, die hat 5 Kinder, einen Bauernhof, einen Vollzeitjob und ist nebenberuflich selbstständig. Ja, sorry, die hat keine Zeit, sich noch irgendwie eine Stunde im Bad einzulassen und so weiter. Was ist ihre Selbstfürsorge? Den ganzen Tag auf sich zu achten. Und morgens zum Beispiel hat sie gesagt, ich stehe jetzt immer eine Viertelstunde vor allen anderen auf und trinke meine Kaffeetasse, also meine Tasse Kaffee, ganz in Ruhe. Das ist für sie Selbstfürsorge. Also ich finde, das sind Beispiele und die gehören auch alle dazu. Und jede Person, ich sage selten muss, aber jetzt sage ich schon muss für sich eine Minimumsache finden, die sie in einen Tag einbauen kann. Das kann ein heißes Bad sein, das kann die Tasse Kaffee sein, das kann Atmen sein, das kann einfach nur da sitzen sein und rausgucken in die Natur, ganz egal. Aber der Step davor ist wirklich zu gucken, wie geht's mir eigentlich und was brauche ich eigentlich? Weil wenn ich das nicht weiß, kann ich mir ja gar nicht suchen, was mir eigentlich gut tut.
Genau. Wir können ja später noch auf so wirklich so Tools oder was man so machen kann eingehen. Genau, ich habe so manchmal dieses Gefühl von, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt auch noch Selbstfürsorge machen, dass das manchmal auch noch zusätzlich Stress macht, so ungefähr, ne? Also dieses, dann kommt noch mehr Druck dazu irgendwie. Und du sagst auch, das hat sich bei dir auch im Laufe der Zeit verändert, was du so unter Selbstfürsorge verstehst. Genau das eben wahrscheinlich nicht. Was hat sich denn da so im Laufe deines beruflichen Lebens, auch als Kita-Leitung und so weiter, verändert?
Ja. Also ganz klar, ich bin ja nach dem Studium direkt in die Kita-Leitung gegangen. Das heißt, sind wir ehrlich, ja, ich hatte das Know-how aus dem Studium und ich habe auch nebenbei schon als Erzieherin gearbeitet, aber ganz ehrlich, also wirklich bereit war ich nicht. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was ist das denn? Brauche ich nicht. Ich war Leistungsturnerin nebenbei, Fitnesstrainerin. Das heißt, ich war immer so in diesem Machen, 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 Machen. Immer höher, immer schneller, immer weiter. Cool, jetzt bin ich Kita-Leitung und let's go. Aber ich habe halt gar nicht auf mich geachtet. Ich wollte allen gerecht werden, wie du eingangs schon gesagt hast. Ich habe mich nicht abgegrenzt. Ich war Tag und Nacht für alle da. Ich habe Krankheitsausfälle immer alleine gewuppt, weil ich dachte, ja, okay, ich spring da noch ein. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht auf mich geachtet und habe dann eben gedacht, na ja, ich gehe jetzt zum Sport, ich gebe mir meine Sportkurse, das ist ja was für mich. Das ist meine Selbstfürsorge. Dass ich da aber auch umgeben war, wurde mir erst später bewusst. Ich habe ja eigentlich nichts für mich gemacht, sondern ich war da auch wieder auf der Bühne und habe performt für die Gruppe, was toll ist, was mir auch Energie gibt, aber ja trotzdem nicht nur für mich ist, ja. Und das hat sich, würde ich schon sagen, verändert. Das heißt, dass ich verstanden habe, irgendwie Thema Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich wichtig. Also jetzt mache ich das Fass auf. Wie bin ich denn aufgewachsen? Also es war bei mir ein großes Thema. Wie sind denn meine Eltern, meine engen Bezugspersonen mit Stress umgegangen? Wie gehe ich denn mit stressigen Situationen um? Und das ist auch was ich heute sehr, sehr häufig höre, dass ich da wirklich eine 180-Grad-Wende gemacht habe, wie ich heute mit Stress umgehe und wie ich früher mit Stress umgegangen bin. Also heute denke ich mir eigentlich immer, ja gut, lohnt sich jetzt auch nicht. Also kann ich nicht ändern. So, und wenn ich gestresst bin, bin ich mehr lösungsorientiert. Das heißt, ich denke eher rationaler drüber nach und lasse mich einfach nicht mehr so viel stressen. Und zurück zur Frage, ich glaube, das ist das, was ich für, oder was heißt ich glaube, ich weiß, das ist das, was ich für mich geändert habe, dass ich nicht nur auf das Berufliche geguckt habe. Nicht nur, was kann ich denn jetzt im beruflichen Setting ändern, sondern was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Was hat das eigentlich alles mit meiner Biografie zu tun? Wie bin ich aufgewachsen? Was hat mich geprägt? Welche Glaubenssätze habe ich? Und das alles peu à peu, Stück für Stück aufzuarbeiten und danach zu überlegen, wer will ich denn eigentlich sein? Will ich so sein? Und mich bewusst zu entscheiden, in jeder Situation, will ich jetzt so reagieren? Will ich die alte, in Anführungszeichen, Rebecca sein? Oder will ich eigentlich eine neue kreieren? Und diese bewusste Entscheidung und auch dieses Commitment mit mir selber, ja, verdammt, ich kann das und ich kann das auch verändern. Ich muss es nur wollen. Und ich glaube, das war für mich so der kurz runtergebrochen der Weg.
Ja, wer wäre denn die neue Rebecca gewesen? Also was ist das genau oder welche Rebecca hast du denn dann kreiert? Also was konnte die dann?
Genau, die konnte tatsächlich gelassen Situationen umgehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Erwartungen von außen bekommen habe oder eine stressige Situation, also die mich gestresst hat, dass ich die neu also meine Wunsch-Rebecca hat die einfach neu bewertet. Das heißt, nochmal geguckt, okay, was bringt mir die Situation vielleicht auch jetzt? Was will mir das Universum vielleicht gerade damit sagen, mit dieser Situation? Ja, ich darf vielleicht lernen, damit umzugehen oder abgrenzen zu lernen. Die neue, in Anführungszeichen, Rebecca, bewertet das anders. Das heißt, da ist, ja, ich merke, ich spüre in mich rein und merke direkt, stopp, hier ist eine Grenze erreicht. Ich kann diese Erwartung nicht mehr annehmen. Ich spüre das direkt in meinem Körper und agiere dann für mich und nicht mehr für die anderen. Mhm. Achtung, wichtiger Hinweis. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr auf andere achte. Das ist immer ganz wichtig, das höre ich ganz, ganz häufig. Selbstfürsorge ist Egoismus, darum geht's aber nicht. Sondern ich achte auf mich. Die neue Rebecca nimmt sich wahr, das ist es vor allem. Die nimmt die Körpersignale wahr und hört auf diese Körpersignale und geht sie nicht einfach oben drüber und denkt sich, ja, ja, genau. Schön, dass du da bist, und macht einfach weiter.
Ja, so der Kontakt zu sich selber zu üben, ne? Also so dieses... ich spüre in mich rein, ich merke, oder wo spüre ich eigentlich, dass eine Grenze da ist, ne? Was, wo zeigt mir der Körper das? Fängt vielleicht mein Herz an zu klopfen, oder ich merke irgendwie, ich werde unruhig, ich stiefel so durch den Raum so hin und her und setz mich nicht oder so, ne? Und dann merke ich, oh, irgendwas ist hier, und halt mal inne, ne? Sowas höre ich raus, dann auch zu üben, wirklich Nein zu sagen, ne? Also Grenzen zu kommunizieren, auch wie ich das vielleicht machen kann, ohne dem anderen fies zu werden, ne? Also ohne dann wieder den anderen zu verletzen, so, ne? Also das höre ich so raus, das sind so Themen.
Ganz das sind ja auch schon ganz, ganz lange Themen. Es gibt ja dieses, ne, es schlägt mir auf den Magen oder es sitzt mir im Nacken. Richtig. Ne? Das ist ja so ein geflügeltes Wort, und auch das ist ja, ne, wie, wo und wie spüre ich das denn bei mir am Körper?
Ja, ja, total. Ja. Und ich finde auch so dieses, also das zu spüren, ist ja so der erste Step, ne? Der erste Step ist, finde ich, erstmal das zu spüren. Der zweite Step ist dann, dem auch zu folgen, diesem Spüren, und nicht einfach zu übergehen und das dann auch zu kommunizieren und auch umzusetzen. Also ich mache ein ganz banales Beispiel. Wir sitzen zum Beispiel in einem Meeting, ja, in einem Team, und man kriegt Rückenschmerzen. Sehr häufig wird einfach sitzen geblieben und man merkt das irgendwie so, ne? Und dann hat man da so Rückenschmerzen und dann verspannt hier irgendwie oben auch noch der Nacken, das ist so ein typisches Ding. Und eigentlich schreit der Körper mit jeder Faser, beweg dich, steh mal auf, mach kurz irgendeine Bewegung in deinem Körper. Was machen wir aber in der Regel? Ich kann doch jetzt nicht aufstehen, das ist doch total doof, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt hier mich runterbeuge und so weiter, ich will ja keine Aufmerksamkeit und so weiter. Das heißt, wir bleiben sitzen. Was ist das Ende vom Lied? Ich gehe mit rasenden Kopfschmerzen nach Hause. Und das, finde ich, ist so dieser wichtige Punkt. Unser Körper zeigt uns ja Signale. Und wenn ich dann und dann auch wieder achtsam mit den anderen sein, das heißt nicht, ich kann jetzt einfach aufstehen und rumtouren oder gehen, aber ich kann achtsam Hand heben, sagen, Leute, ich habe gerade echt einen Zwicken im Rücken, ich müsste kurz aufstehen, mich mal kurz dehnen und strecken, geht gleich wieder. Jeder würde das verstehen. Und wer das nicht versteht, dann können wir nochmal gucken, an welchem Punkt die Person steht. Aber das ist eben der wichtige Aspekt, finde ich, das wahrzunehmen und dann noch umzusetzen und nicht zu gucken, okay, was denken die anderen? Und was glauben die denn, was mache ich und so weiter. Und das fängt in so mini kleinen Sequenzen an, wie ein Zwicken im Rücken. Und geht natürlich über große Dinge hinaus, wie ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Job und mache aber einfach weiter, weil ich kann ja nichts tun und so weiter.
Ja, ja. Na, so ein Zwicken im Rücken und so weiter, das können ja auch so Warnsignale sein für so Grenzen, ne? Also so eben diese Grenzen, die ich spüre vielleicht auch. Gibt es noch so andere Warnsignale, an denen Fachkräfte feststellen können, eigentlich bin ich schon längst über meiner Grenze oder die ist längst erreicht oder vielleicht schon übertreten?
Ja, definitiv. Also gerade diese ganzen, sage ich mal, diese ganzen körperlichen Signale, also typisches Ding ist natürlich Nackenverspannung, sind Magenschmerzen. Was natürlich ganz klar ist, ist Gereiztheit oder eine Erschöpfung, also eine grundlegende Erschöpfung, ne? Genug geschlafen und trotzdem irgendwie nicht genug Energie. Ein Rückzug aus dem Team oder auch zu Hause im Privaten, dass man sich irgendwie zurückzieht. Typische Dinge, die ich immer wieder höre, sind, ja, wenn ich von der Arbeit komme, will ich eigentlich nur noch auf dem Sofa liegen und nichts machen. Das ist ein Alarmzeichen. Auch, ne, also gegenüber den Kindern natürlich grenzüberschreitendes Verhalten. Das heißt, wenn grenzüberschreitendes Verhalten den Kindern gegenüber passiert, verbal oder nonverbal, passiert das meistens, würde ich sagen, aus zwei Aspekten heraus. Einmal eine Grundhaltung, dass ich der Meinung bin, das ist okay, mein Verhalten. Oder das zweite ist Stress. Ja. Ich habe nicht auf mich geachtet und dann kann ich nicht mehr gut auf die Kinder achten. Dass ich empathielos werde, dass ich nicht mehr mich so reinversetzen kann, dass ich zynisch werde, Eltern gegenüber, Teammitgliedern gegenüber, Kindern gegenüber, Schlafstörungen, Verspannung, Magenbeschwerden, also all das finde ich auf vielerlei Ebene. Und was ich das allergrößte Warnsignal, und da sage ich schon, wenn das ist, haben wir alles vorher gekonnt ignoriert, ist, wenn ich vergesslich werde. Mhm. Ich hatte ich war vor einer Woche auf dem Kongress und dann kam danach eine Dame zu mir und meinte, boah, du hast mir so geholfen. Ich dachte schon, irgendwas ist mit mir nicht richtig in meinem Kopf, aber ich habe einfach verstanden, ich bin kurz vorm Burnout. Kann nicht mehr, weil ich vergesse alles.
Ja.
Und ich wusste nie, warum. Und da ist natürlich so Alarmstufe rot, alles vorher gekonnt ignoriert. Aber auch da, wir können auch noch was machen. Also jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh Gott, ich habe alles gekonnt ignoriert. Auch jetzt kann man noch was tun. Genau, aber ich finde, ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele nennen, aber ich glaube, das wird schon klar, dass es irgendwie sich auf vielen Ebenen und vielleicht auch häufig auf Ebenen, die wir gar nicht so bewusst haben, bemerkbar macht. Mhm. Ich muss noch ein Beispiel machen. Hautausschläge, weil das so ein typisches Thema ist. Wie viele Personen haben irgendwie unerklärliche Hautausschläge, laufen von Arzt zu Arzt und wissen einfach nicht, woran das liegt. Und ich sage immer natürlich, ja, jetzt nicht sagen, ah, die Rebecca hat gesagt, jeder Hautausschlag ist Stress. Nein, bitte zum Arzt abklären lassen, natürlich. Aber wenn es keine Erklärung gibt, ist es in super, super häufigen Fällen einfach nur in Anführungszeichen der Stress und die eigene Selbstfürsorge, dass wir das eben nicht gut im Griff haben. Mhm. Und dann dürfen wir eben bei uns anfangen.
Ja, ja.
Ein Haufen an Symptomen, entschuldige.
Ja, und auch, also zum Beispiel Kopfschmerzen, finde ich, ist ja auch immer so ein Endprodukt, ne? Also davor hat man ja schon übersehen, dass man eigentlich die ganze Zeit den Kiefer aufeinander beißt oder dass man eigentlich die ganze Zeit total, also so stockig atmet und so, ne? Also, dass man alles anderen anspannt und dann ist ja Kopfschmerz, finde ich, auch immer erst das Endprodukt. So, ne? Also, dass sich hier hinten dann alles durch die Kieferanspannung und so. Also, das war für mich echt der Game Changer, wirklich den echten Kontakt zu mir zu suchen und immer wieder in mich reinzuhören, ne? So diese paar Sekunden innezuhalten und zu spüren, oh, hups, ich halte die ganze Zeit meinen Bauch an. Also, ne? Der ist die ganze Zeit so nach innen gestülpt und die ganze Zeit so angespannt. Und dann einfach mal irgendwie bewusst in diesen Bauch reinzuatmen oder so. Ne? Also ich finde, das war echt, ja, total wichtig für mich auf diesem Weg. Absolut. Ja, wie können denn Fachkräfte jetzt diesen Grenzen achtsam begegnen? Also wie können sie die spüren lernen? Das ist ja vielleicht jetzt schon ein Weg, ne? Dann zu merken, ah, der Bauch spannt sich an und ich atme da rein. Wie können die das denn merken?
Ja, also vielleicht erstmal gehe ich aufs Team, weil wir sprechen ja über pädagogische Fachkräfte, die in der Regel in einem Team arbeiten und dieses Team dürfen wir uns zunutze machen. Das heißt, wir sollten im Team erstmal über dieses Thema sprechen. Also erstmal drüber reden, wie geht's dir eigentlich? Und ernsthaft gefragt, wie geht's dir eigentlich? Was bekommt dir hier gut bei uns im Team, bei der Arbeit? Was stresst dich, was fordert dich heraus? Weil es stresst eigentlich nie alle das Gleiche. Mhm. Das heißt, wenn die eine Person jetzt massiv stresst, das Anziehen vorm Rausgehen bei den U3-Kindern, sagt die nächste Kollegin wieder, ja, mir egal, ziehe ich alle an, ist völlig easy. Das heißt, das ist natürlich das, ne, Ende vom Lied, ist die, die es nicht stresst, zieht die Kinder an und die andere geht schon mal raus und empfängt die Kinder draußen im Garten ganz entspannt. Und das passiert einfach immer noch zu wenig. Das heißt, das Team wirklich zu nutzen und Aufgaben zu verteilen. Das heißt, dass die Person weniger die stressigen Aufgaben übernimmt. Und dann auch nochmal zu gucken, gibt es vielleicht jemanden im Team, der oder die das schon sehr gut drauf hat mit dem Thema Selbstfürsorge, mit dem Thema Achtsamkeit, auf sich selber zu achten, Grenzen zu spüren, eine Körperwahrnehmung zu spüren. Und die kann sozusagen als Coach vielleicht in Anführungszeichen auch mit agieren. Das heißt nochmal zu zeigen, wie kann es denn gehen? Wie hast du es denn geschafft? Weil damit kommt ja keiner auf die Welt. Das haben ja alle irgendwie gelernt. Im Kindesalter, Jugendalter, Erwachsenenalter. Das heißt, im Team das wirklich aufzumachen, das Thema. Und dann natürlich für sich im Team auch Reflexionsräume überhaupt zu etablieren. Das heißt, regelmäßige Supervision, kollegiale Beratung, aber auch nur in Anführungszeichen so Opener in der Teamsitzung beispielsweise. Mhm. Ja, was lief gut die Woche? Was lief die Woche nicht so gut? wo war vielleicht für dich eine Grenze erreicht, wo wolltest du Nein sagen, hast aber Ja gesagt. Also wirklich auch so als Leitung das Ganze auch nochmal zu begleiten, sage ich mal. Dann natürlich auf einzelner, individueller Ebene für sich hinzugucken, zum Beispiel mit dieser Körperwahrnehmung, regelmäßige Pausen oder regelmäßige, also Mikropausen, das heißt kleine Pausen am Tag, nicht nur die hoffentlich gemacht wird, Klammer zu, eine Pause am Tag, sondern so kleine Mikropausen wirklich, alle 90 Minuten zum Beispiel 5 Minütchen Pauschen einbauen. Oder für sich im Endeffekt einfach nur so einen kleinen Bodyscan einzubauen. Und das kann ich auch zwischen 25 turbulenten Kindern machen. Das geht immer, egal wo ich gerade bin, kann ich in mich horchen, wie geht's mir gerade? Wie geht's meinem Kopf, wie geht's meinem Gesicht, meinen Schultern, meinen Armen, meinen Händen, meinen Füßen, meinem Po? Zwickt's irgendwo? Ist irgendwo irgendwas nicht so gut? Oder ist alles in Butter? Allein das, um erstmal diesen Fokus wieder darauf zu kriegen. Und auch da, wem das schwerfällt, einen Wecker stellen. Klingt ein bisschen doof, aber kann helfen. Oder sich gegenseitig erinnern im Team. Genau, und dann würde ich auch ganz klar noch einen Schritt weitergehen wollen. Das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber zum Thema Kindeswohl, das hatte ich vorhin schon, das heißt auch auf Leitungsebene und auch auf Teamebene, diese Grenze auch ganz klar, diese Verantwortung auch nochmal klar zu benennen. Es geht hier nicht nur um dich persönlich, um deine Gesundheit, sondern es geht hier um das Kindeswohl. Und wenn wir das nicht machen, können wir keine erfolgreiche pädagogische Arbeit leisten. Weil wir übertragen das sofort aufs Kind. Ob wir wollen oder nicht. Und das wissen wir alle, die hier sitzen. Auch als Mamas. Ja, das kriegt das Kind mit. Wenn wir gestresst sind, ist das Kind plötzlich irgendwie drüber. Und wir denken uns so, hä, was ist denn da los? Also ist ja logisch. Warum ist das Kind gerade drüber? Weil ich es irgendwie übertrage. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man dieses Bewusstsein auch bei den pädagogischen Fachkräften nochmal, ja, verstärkt. Wir müssen von deiner Frage abgekommen, es tut mir leid.
Ja, das macht nichts. Also du sagst, es ist eben nicht Privatsache, ob ich jetzt irgendwie Selbstfürsorge mache, sondern eben auch eine Grundvoraussetzung für eine professionelle pädagogische Arbeit, oder?
Ja, absolut.
Eben um Kinderschutz gewährleisten zu können, um achtsam miteinander bleiben zu können, ne? Achtsam kommunizieren zu können und so weiter.
Ja, absolut.
Jetzt kann es ja sein, dass ich eben so eine Fortbildung gemacht habe als Fachkraft und dann denke ich, ja, jetzt baue ich mir da so Atemübungen ein oder sowas. Dann ist es, sind 3 Monate vergangen und ich habe es vergessen.
Klassiker.
Kenne ich zumindest aus Fortbildung. Wie kann ich denn jetzt als Team Selbstfürsorge eben als festen Bestandteil etablieren? Also du hast gerade schon davon gesprochen, immer vor der Teamsitzung kleine Sessions einzubauen oder so. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, dass es nicht so ein schöner Zusatz ist, sondern halt wirklich so fest integriert?
Ja, also im Endeffekt, fest integrieren ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Teamsitzung. Ich muss nochmal drauf zurückkommen, weil klar, der Opener ist ganz wichtig, aber auch grundsätzlich, wie gestalte ich auch Teamsitzungen? Dass sie nicht stressig sind, sondern dass sie lösungsorientiert und achtsam vor allem sind. Das heißt, dass wir uns wirklich zuhören, dass jede Person, die möchte, gehört wird, dass wir Themen besprechen, die auch wirklich ja an die, nicht Substanz, wie heißt das, an das tiefe Innere, sage ich mal, gehen, was wirklich uns bewegt, damit wir wieder erfolgreiche pädagogische Arbeit leisten können, dass wir Selbstfürsorge natürlich auch als Fortbildungsthema nochmal aufnehmen. Dass wir das einfach ernst nehmen, das ist einer der wesentlichen Punkte, dass wir überhaupt verstehen, ja, das ist ein Thema, dem wir uns nochmal uns annehmen dürfen. Und was man wirklich machen kann, sind so Achtsamkeitsminuten beispielsweise, auch im laufenden Betrieb und auch mit den Kindern zusammen. Die finden das super. Die machen das sogar besser als wir meistens. Das heißt, wirklich Achtsamkeitsminuten, Atemübung mit den Kindern gemeinsam zu machen, regelmäßige Dankbarkeitsrunden, wofür sind wir dankbar? Und das auch im Team natürlich, wofür bin ich dankbar, hier in dieser Einrichtung arbeiten zu dürfen? Wofür bin ich dankbar die letzte Woche, dass dieser Fokus auf das Positive, auf das, was wir schon haben, also auf die Fülle gerichtet wird, anstatt auf, was klappt denn alles nicht? Und das ist gerade für Teams gut, die sich vielleicht in einer Negativspirale befinden. Genau, und das ist eben ganz wichtig, also in den Teamsitzungen diese Check-ins zu machen, diese Opener zu verwenden, generell die achtsam zu strukturieren, die Teamsitzungen und dann auch regelmäßig natürlich im Alltag kleine Reminder beispielsweise setzen. Das war ja auch deine Eingangsfrage, dass das sich irgendwie in Vergessenheit gerät. Zum Beispiel nach einer Fortbildung sich selber Reminder zu schreiben. Mhm. Das können Wecker sein, das können aber auch irgendwie kleine Post-its sein. Ich sage immer, ein bisschen provokant am Ende von jedem Vortrag oder jeder Session. Das heißt, was soll wirklich für immer bis ans Lebensende so richtig eingetrichtert sein, hier oben reingestempelt in den Kopf? Das kann Gegenstand sein, das kann Wort sein, das kann Satz sein. Irgendwas, was dich für immer an diese Session hier erinnert. Und dann das schreibst du dir irgendwo auf und das hängst du dir irgendwo hin. Und dann sage ich auch immer, setz dich mir hier wie so eine kleine Rebecca, setz dich so auf die Schulter und dann flüstere ich dir immer so penetrant, liebevoll ins Ohr, um dich zu erinnern. Also in welchen Situationen soll ich das machen? Also wirklich so kleine Brücken zu bauen und auch zu verstehen, ja, ich werde es sonst vergessen. Mhm. Weil das muss ich erstmal etablieren, bis es eben die Grundhaltung ist. Das heißt, wenn ich so eine grundlegende Selbstfürsorge-Haltung entwickelt habe, dann brauche ich keinen Reminder mehr.
Ja.
Aber das dauert eben.
Ja, da war ich letztens gerade, hatte eine Teilnehmerin berichtet, dass die haben auf ihre Gruppentablets eine, weiß nicht mehr, wie es hieß, Mindfulness Bell oder sowas, also im Grunde eine App. Mhm. Und die ist nicht wie so ein Wecker, dass sie immer zu einer festen Zeit Bescheid sagt, sondern in unregelmäßigen Abständen. Und die haben das tatsächlich dann auch gemeinsam mit den Kindern gemacht, dass sie mal innegehalten haben. Und da haben ganz viele aus dem Team sich das auch auf ihre privaten Handys dann runtergeladen, damit sie das dann eben auch zu Hause machen können. Aber das fand ich tatsächlich auch eine spannende Idee, weil ich habe so, also ich weiß von mir, okay, es ist jetzt gleich kurz vor 11, um 11 geht mein Wecker, habe ich da jetzt gerade Zeit zu? Ich glaube, dass mir persönlich das zum Beispiel auch helfen würde, dieses Überraschende. Mhm. Ja, weil vielleicht packe ich es mir auch gerade gut, da habe ich immer Mittagspause und dann packe ich es mir in die Mittagspause. Mhm. Also das fand ich einfach noch so einen schönen Impuls, den ich da mitgenommen habe.
Ja, total. Und was mir einfällt, ist ja auch so dieses Unterbewusstsein. Das ist vielleicht auch mal so der dritte Aspekt, den man noch einbringen könnte. Also das Planbare, was ich gesagt habe, was du gesagt hast, dieses Plötzliche, Unvorhersehbare, aber immer wiederkehrende. Und das dritte ist, finde ich, so dieses Unterbewusste. Das heißt, irgendwie Reminder aufs Klo. Ist ja der Klassiker. Aufs Klo irgendwie eine Karte zu hängen. Und wir lesen jetzt nicht jedes Mal, wenn wir auf dem Klo sitzen, diese Karte. Aber unser Unterbewusstsein nimmt die ja wahr. Und das wird da abgespeichert, auch wenn wir das nicht jedes Mal bewusst lesen. Aber jedes Mal laufen wir, wie oft gehen wir am Tag aufs Klo? Ich hoffe nicht nur einmal. Und dann jedes Mal nehmen wir da wahr, okay, da war ja was. Da war doch, achte auf dich. Da war doch, nimm deine Grenzen wahr. Wie fühlst du dich gerade? Was sagt dir dein Körper? Also irgendwie solche Fragen, irgendwelche Reminder zu setzen, das funktioniert auch. Und das kannst du ja auch im ganzen Haus schön verteilen. Mhm.
Ja, das sind schon spannende Strategien. Gibt's noch mehr Strategien, die wir, also es sind ja immer wieder schon welche gefallen, aber vielleicht können wir die nochmal so zusammenschnüren. Mhm. So kurzfristige, wir können gleich nochmal auf so langfristige Methoden vielleicht auch gucken, aber was wären jetzt so die kurzfristigen Strategien, die ich nutzen kann, eben in die Achtsamkeit zu kommen und die Selbstfürsorge auch trotz Stress im Alltag?
Ja. Also was immer so meine SOS-Methode ist, ist tatsächlich in jeder stressigen Situation, sind drei Sachen. Also sich eine aussuchen, bitte nicht alle drei. Ich höre ganz oft, ja, jetzt weiß ich den ganzen Koffer und jetzt stresst mich das, weil ich so viel habe. Nee, bitte eine Sache ausprobieren und dann, wenn das gut ist, nehme ich das und wenn nicht, nehme ich was anderes. So, das heißt, drei Dinge habe ich im Petto. Erstens ist tatsächlich, sich darauf zu konzentrieren. Das kann ich mit offenen Augen machen, egal wo ich gerade bin. Was sehe ich, was höre ich und was rieche ich? Ja, das hat einfach den Effekt, ich fokussiere mich wieder aufs Hier und Jetzt. Ich fokussiere mich auf meine Sinne und blende kurz alles im Außen aus. Das Gedankenkarussell geht aus, alle Reize, der Lärmpegel wird ausgeschaltet und ich konzentriere mich darauf, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich. Ganz kurz beantworten, einfach mal testen. Dann das zweite ist zu atmen. Das heißt wirklich 3 Sekunden einatmen, 3 Sekunden halten, 3 Sekunden ausatmen. Und das kann man so lang machen, wie man lustig ist. Ja, also 3-mal hilft schon, aber man kann das natürlich auch bis zu 100-mal ausüben, wie man möchte. Aber auch das hilft. Und natürlich ganz klar, einen Moment für sich zu nehmen. Das heißt, es geht jetzt natürlich nicht, wenn ich mit 25 Kindern alleine bin, klar. Aber in der Regel habe ich schon die Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Und ich sage immer, Klo ist es, ja, ist immer die Möglichkeit, weil Pipi machen können wir immer gehen. So, immer in Anführungszeichen, ja. Das heißt, aufs Klo gehen. Und dann gibt es tatsächlich Studien, das finde ich ganz, ganz spannend. Es gibt Studien, die besagen, es ist egal, ob du dich gerade an deinem sogenannten Kraftort befindest oder ob du es dir nur vorstellst. Das heißt, wir können aufs Klo gehen und uns vorstellen, wir sitzen am Meer. Und wenn wir das wirklich üben, das visualisieren können, wenn wir das wirklich fühlen, in unser System aufnehmen können, hat es den gleichen Effekt. Und ganz ehrlich, jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Ich brauche Urlaub und so weiter. Nee, wir gehen einfach aufs Klo. Ich bin manchmal so provokant unterwegs. Das heißt, wir können aufs Klo gehen und uns vorstellen, wir sind am Meer. 2 Minuten und ich bin schon wieder runtergefahren. Mhm. Und das braucht Übung natürlich.
Ja.
Aber es funktioniert. Ich finde, das sind so wichtige Dinge, die wahnsinnig schnell in SOS-Situationen helfen. Ja, ich könnte jetzt noch mehr sagen. Soll ich, oder?
Soll ich was?
Ja. Ja. Okay. Genau. Einfach so dieses Reflexionsfragen sich so tagtäglich zu fragen. Also, was brauche ich gerade? Was kann ich heute für mich Gutes tun? Und sich diese Fragen vielleicht auch irgendwo aufzuschreiben. Also, sei das ein Post-it auf der Ablage in der Gruppe. Und jedes Mal, wenn ich da hingehe, wenn ich ein Kind abhake, weil es, keine Ahnung, gegessen hat oder angekommen ist oder was auch immer, lese ich diesen Zettel, was brauche ich gerade? Und automatisch beantworten wir das. Ob wir es dann immer direkt umsetzen, ist die andere Frage. Mhm. Wenn wir aber mehr an uns denken und das auch mehr wirklich als wichtig erachten, dann machen wir das auch wirklich. Mhm. Mhm. Genau, und dann einfach zu lernen, Grenzen zu setzen und auch zuzugeben. Ich finde das falsche Wort zuzugeben, aber für viele ist es ein Zugeben von wegen, ich brauche eine kurze Pause. Ich kann gerade nicht mehr.
Übernimm du.
Danke. Genau, das wollte ich sagen.
Meine Grenzen kann nicht mehr, bitte übernimm du.
Genau, so, das wollte ich sagen, richtig. Und das auch zu sehen, ich darf das sagen und ich tue das für mich, aber auch eben für die Kinder. Weil wenn ich jetzt keine Grenze benenne, wenn ich jetzt keine Pause mache, habe ich vielleicht ein grenzüberschreitendes Verhalten, auch wenn ich das nicht möchte.
Ja.
Und was vielleicht auch noch helfen kann, wirklich was Körperliches, sind 2 Sachen. Das eine ist, so einen Gegenstand zu fühlen. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Gegenstand in der Hand haben, wenn wir das nicht haben, können wir auch einfach unsere Hände nehmen und einfach mal kurz zu fühlen. Wie fühlt sich das an? Mhm. Fühlt sich das kalt an? Fühlt sich das warm an? Ist das eckig? Ist das rund? Macht das irgendwas mit mir? Das hilft auch wieder, sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren.
Mhm. Ja.
Oder wirklich diese Körperwahrnehmung, das heißt, dass wir irgendwie unsere Hände so aneinander reiben, ja, dass wir uns einfach wieder spüren oder dass wir uns irgendwie kurz die Hand massieren, den Arm massieren, das Gesicht massieren, dass wir uns bewusst gerade wieder hinstellen, dass wir so den Fokus wieder auf unseren Körper richten und irgendwas Haptisches noch mit reinbringen. Das bringt uns auch wieder zurück, ja, ins Hier und Jetzt und fährt uns sofort runter.
Ja, ja, wir machen immer den Schmetterling.
So. Mhm. Sehr gut, genau.
Über Kreuz, also ne, das habe ich auch gelernt, dass wenn man etwas über Kreuz tut, werden ja auch die Gehirnhälften verknüpft wieder und dann und dann noch reiben, also dann noch Körper empfinden. Also da gibt's ja ganz viele so SOS-Übungen, genau, wir sagen immer Exit-Strategien.
Genau.
Vielen Dank. Das war ein Koffer sozusagen, ja. Methoden, da findet ja auch jeder so ein bisschen seins, ne? Was ich immer wieder feststelle, es geht eben viel ja auch um Atem, ne?
Ja.
Und ich weiß nur, da gibt's auch Studien, die wirklich zeigen, wenn man 10-mal ganz bewusst ein- und ausatmet, dass das nachweislich wirklich im Gehirn Stress reduziert,
ja. Ne?
Also
ja.
Es sind nur 10-mal so ja. Letztlich, also und was ich ja auch so faszinierend finde, ist, dass der Atem ja der einzige Weg ist, wie wir Einfluss auf unsere Organe nehmen können. Mhm. Sonst gibt's ja keine Einflussmöglichkeit. Ne? Also und über den Atem haben wir die Möglichkeit, den Sauerstoff und zu regulieren, der reinkommt. Also ich finde das immer total faszinierend, dass das eigentlich der einzige Hebel ist, ne? Um auf die Organe Einfluss zu nehmen. Ein ganz wirksamer Hebel auf jeden Fall.
Den wir auch immer zu wenig noch beachten. Also da würde ich auch nochmal drauf, ne? Also hinzuschauen, weil im Endeffekt macht das ja auch total Sinn. Also wenn wir da nochmal zurückgehen, im Endeffekt, wo kam der Stress her, sage ich mir, der Säbelzahntiger kam um die Ecke, unsere Atmung wurde flacher, damit, ne, unsere Muskeln gut versorgt sind und zack, wir können um unser Leben rennen. So.
Ja.
jetzt haben wir zum Glück keine Säbelzahntiger mehr, jetzt haben wir beruflichen Stress, der schlimmer ist, weil er langfristig ist, beispielsweise, oder ne, irgendwelchen anderen Stress von außen. Und was hat sich aber geändert? Der Stress, sage ich mal, was hat sich nicht geändert? Die flache Atmung, die wir in diesen Situationen haben. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn wir diese flache Atmung nicht über 5 Minuten Wegrennen haben, sondern über 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 1 Jahr, 2 Jahre, Worst-Case-Szenario, wie du schon sagst, unser Organismus wird ja gar nicht mehr richtig versorgt. Das kann ja nur krank machen.
Ja, absolut.
Und das können wir eben beeinflussen durch wieder eine bewusste Atmung und sich das auch wieder bewusst zu machen. Und leider auch, ich möchte das nicht pauschalisieren, es ist nur leider häufig die Frauen, Thema Bauchatmung. Wie viele Frauen haben verlernt, durch den Bauch zu atmen, weil das ja so in Anführungszeichen dick aussieht. Wenn wir Kinder und Babys beobachten, wie unfassbar schön die diese Bauchdecke sich hebt und senkt, das ist faszinierend. Das können viele gar nicht mehr, weil wir müssen ja den Bauch einziehen als Frauen. Wir wollen ja schlank aussehen. Und all dieser Blödsinn, Entschuldigung, der uns halt eingetrichtert wurde. Ja. Und da wieder rauszukommen und zu sagen, ey, es ist halt einfach ungesund. Lass mal wieder in den Bauch atmen. So, und das auch wieder zu erlernen. Genau. Das nochmal kurz mein Zusatz. Also Atmung ist super wichtig, wieder drauf konzentrieren.
Ja, absolut. Ne? Also das ist, genau, man lernt ja dann auch auf die Dauer falsch zu atmen. Und so, ne? Also wenn man immer den Bauch einziehen will und so. Ne? Also ja. Und was können wir jetzt machen, um langfristig was zu verändern? Also können wir auch langfristig etwas tun, was dauerhaft eben dann unseren Atem verändert, unser Stressniveau vielleicht auch senkt.
Ja, ich sag mal ganz dumm, dranbleiben. Ganz fies, ne? Ganz easy, einfach weitermachen. So, aber das ist wirklich, das klingt so dämlich, aber es ist es halt leider. Also, was heißt leider? Aber das ist es. Es ist irgendwie so ein Marathon. Es ist nicht irgendwie ein, okay, cool, jetzt habe ich das kurz mal gehört, jetzt atme ich mal 2 Tage. Nee, das bringt nichts. Sondern ich muss wirklich dranbleiben und dafür zu gucken, was brauche ich denn, um dran zu bleiben? Welche Reminder, welche Tools, welche Menschen, welche Begleitung, sage ich mal, brauche ich, um immer wieder zu sagen, ah ja, stopp, ich wollte ja, ah ja, genau, ich wollte ja dahin gucken, bis ich eben diese Grundhaltung habe. Das heißt, erster Punkt, dranbleiben. Das zweite ist natürlich, das fest in meinen Alltag, sage ich mal, zu etablieren und da natürlich auch wirklich Methoden zu etablieren, wie beispielsweise Yoga, wie beispielsweise Meditation. Diese Aspekte. Natürlich gehören da auch Dinge dazu wie gesunde Ernährung, Sport, Bewegung, all diese, ne, wir sind ein holistisches System, das heißt, wir sind eine Einheit. Das bedeutet, wir können das nicht voneinander trennen. Das muss einfach langfristig passieren, dass wir nicht so einen Motivationskick haben zu sagen, geil, das klingt voll schlau, das mache ich jetzt auch mal und nach einer Woche keinen Bock mehr haben. Das heißt, vielleicht auch einen Sparring-Partner suchen, sage ich immer. Mit wem will ich das zusammen machen? Was ist denn mein Ziel? Du hast mich eingangs gefragt, was ist denn diese Wunsch-Rebecca gewesen? Sich das zu überlegen, wer will ich denn sein? So, und ich sage immer ganz ehrlich, ich habe es geschafft und ich bin nichts Besonderes. Das heißt, wenn ich das schaffe, schafft es jeder. Wir wollen es nur wollen, müssen es nur wollen. Ja. Ich glaube, das sind so wirklich diese Aspekte, die ich ja auf den Weg geben möchte. Und vor allem auch, es ist nicht immer einfach. Also ich höre dann häufig sowas wie, ja, es ist nicht leicht. Ja, das hat auch keiner gesagt. Aber es lohnt sich. Ist nicht einfach und es lohnt sich so maximal. Und wie sehr es sich lohnt, finde ich, sieht man erst, wenn man in einer herausfordernden Situation steckt. Also das kann ich jetzt beispielsweise bei mir sagen. Ich stecke im Moment in einer persönlichen, sehr herausfordernden Situation. Aber ich höre vom Außen, und das merke ich ja auch immer wieder, boah, Rebecca, wie kannst du denn so drauf sein? So positiv und so, ne? Und so lebensfroh und es geht so weiter. Und ich denke mir, ja, ich fühle es ja auch, weil ich es einfach fühle, weil ich einfach diese Resilienz so krass gestärkt habe durch diese grundlegende Achtsamkeit, durch diese grundlegende Haltung. Das ist eben das Wichtige.
Ja, ja, von Annahme und Akzeptanz, damit hat es ja auch viel zu tun. Ne? Daniela, du kennst dich ja auch mit Resilienz aus. Da ist ja auch, ne, Annahme und Akzeptanz dessen, was da ist, ist ja auch einfach auch die Gefühle, die da sind, zu spüren und zu akzeptieren. Ne? Das ist ja genau Resilienz dann auch oder ein Teil davon auch, ja.
Richtig. Und Entschuldigung, noch einen Zusatz davon finde ich immer so wichtig, dieses anzunehmen und auch zu erkennen, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Emotionen. Ich habe sie und sie sind gut und sie dürfen da sein, sie sollen auch da sein und gleichzeitig bin ich sie aber nicht. Das heißt, es ist ein Teil von mir, aber ich kann sie beeinflussen. Und sich diese, ich sage immer, wir wollen doch alle Kontrolle, sind wir doch mal ehrlich. Ja, also Kontrolle zu haben ist schon ziemlich cool, weil dann ist ja vorhersehbar und ich habe die Macht und so weiter. Und ich sage immer, dann lass uns doch die Macht auch hier wieder zurückholen, über uns, über unsere Emotionen, über unseren Umgang mit uns selber. Mhm. Also wenn das nicht der coolste Antreiber ist, weiß ich auch nicht, weil dann bin ich ja niemandem mehr ausgeliefert. Das ist es ja. Also wenn ich dieses Konzept, finde ich, verstehe, wenn ich nur in Anführungszeichen auf mich achte, mich verstehe, mich akzeptiere, mich wahrnehme und auch zu sagen, okay, wo möchte ich vielleicht noch eine Stellschraube drehen? Welcher Mensch will ich sein? Und die Schritte dahin gehe, kann mich im Außen eigentlich nichts mehr umwerfen. Ja. Weil ich bin vorbereitet und ich kann darauf reagieren.
Total. Und da mache ich tatsächlich ganz gerne immer so eine Übung zu, die wahrscheinlich kennst du die auch, ne? Dieses, ich lasse die Leute einfach mal aufschreiben, all diese Ich-Muss-Sätze. Mhm. Ich muss pünktlich anfangen zu arbeiten, ich muss Berichte schreiben, ich muss was auch immer. Und eben auch zu Hause, ne? Also mein Beispiel ist immer, ich muss die Wäsche machen, ich hasse Wäsche machen. Und gehe dann mit denen in die Umformulierung einfach nur, also wenn sie können, ich entscheide mich dazu. Weil. Ne? Und dann zu gucken, ah, okay, also das heißt nicht, dass mir das Spaß machen muss, ne, einen Bericht zu schreiben, aber es gehört zu meinem Job dazu, der mir vielleicht Spaß macht.
Ja.
Oder Wäsche, ne? Ich möchte halt nicht mit schmutziger Wäsche durch die Gegend laufen, macht mir trotzdem keinen Spaß. Und das ist immer sehr, sehr spannend, weil man dann viel, viel mehr eben entscheiden kann und viel, viel mehr die Möglichkeit hat, eben das eigene Leben zu bestimmen. Mhm. Und natürlich gibt's auch immer mal wieder welche, die sagen so, ja, aber das muss ich ja machen. Ich muss ja. Und also ich bin inzwischen so, dass ich so gut wie alles, also ich muss zur Toilette schlafen, essen, trinken, aber alles andere ist ja letztlich eben eine Entscheidung. Und das passt, finde ich, so schön zu dem, was du gesagt hast. Ne? Also ich kann, wenn ich möchte. Voll. Und ja, das ist bestimmt auch nicht immer nicht immer einfach. Aber es ist eben viel, viel mehr möglich als das, was wir so denken im Alltag.
Ja. Absolut.
Ja, das mache ich auch immer in den Fortbildungen zum Thema achtsame Sprache, also Wörter, Zauber, statt Sprachgewalt. Da geht es an einem Punkt um verantwortungsübertragende Sprache, also ich gebe die Verantwortung ab und dieses ich will oder ich will nicht, weil, ist ja sozusagen wieder komplett in die Verantwortung zu gehen sozusagen. Ne? Und das meinst du ja auch mit dem mir die Kontrolle zurückholen. Ja. Ne? Also und eins mag ich auch noch sagen, und zwar mit diesem langfristigen Etablieren. Das ist ja auch so, dass wir uns ja das Gehirn vorstellen können wie so ein Muskel, den wir halt trainieren. Und da gibt es ja, glaube ich, auch Studien dazu, dass wenn man Achtsamkeit wirklich trainiert, wie so ein, also das Gehirn darauf einstellt, ne, dass das Gehirn das dann auch schneller kann. Also sozusagen umswitchen von diesem Stressmodus in diesen Entspannungsmodus. Dann hat es sozusagen das gelernt und kennt dieses, Augen zumachen, Atem, okay, und jetzt geht's in den Entspannungsmodus, ne. Und das ist halt, ne, das ist, muss erstmal geübt werden, das ist so. Ja. Aber wenn das Gehirn das halt dann schon ganz gut kann, dann kannst du da besser hinswitchen, so, ne? Okay. Das vielleicht noch so als Mutmacher für die langfristigen Selbstfürsorgemethoden.
Und was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, es gibt ja, also man sollte sich immer meiner Meinung nach Menschen suchen, die schon da sind, wo man hin möchte, weil das hilft einfach. Nicht in einem, oh Gott, ich will auch dahin und jetzt himmel ich die Person da an oder das schaffe ich nie, nein, sondern in einem, ey, wenn dies, das habe ich eben schon gesagt, dies geschafft hat, schaffe ich es auch und dann auch diese Person zu nutzen. Nicht in einem Negativen, sondern zu sagen, ey, wie hast du es denn geschafft? Kannst du mir Tipps geben? Kannst du mir Tools geben? Ne? Und ich meine, alle, die hier sind, das schon hören, ist ja schon super, weil wir auch ganz viel mitgeben. Und das aber auch nochmal zu gucken, ja, als Vorbild im Endeffekt. Das hat mir geholfen. Also ich habe mir dann auch Menschen gesucht, wo ich gesagt habe, ja, okay, die könnten irgendwie mein Vorbild in diesem Aspekt sein. Und da will ich irgendwie hin. Wie macht die das denn? Und dann auch aufploppen, das höre ich ganz häufig, dass ich auf Schultern sitze von Menschen, dann so, kommt so die Frage, wie würde Rebecca jetzt reagieren? Und das ist natürlich auch ein krasses Feedback für mich, aber auch das wieder, also sich das auch zu fragen, wie würde diese Person jetzt reagieren?
Ja.
Wir wissen es ja nicht, aber es ist eine Interpretation und das hilft uns dann an der Stelle schon.
Ja, ich würde sagen, jetzt gibt es hier ganz viele Zuhörende, die alle sein wollen wie Rebecca. Die sich alle bei dir melden werden. Ja, Rebecca, vielen Dank. Magst du am Ende nochmal den Zuhörenden einfach so ein paar Tipps mitgeben oder irgendwas, was dir noch wichtig ist, was du noch an die Zuhörenden raussenden möchtest?
Ja. Erstens sei nicht so hart mit dir. Also wirklich auch zu sagen, okay, ich will das und dann zu sagen, ich komme da auch hin und selbst wenn es Rückschläge gibt, selbst wenn es ein ist, ne, morgen lässt du dich wieder stressen, ja gut, dann war es so, ist nicht schlimm, dann guck nochmal lieber voll hin und was hat mich denn jetzt genau gestresst? Wie hätte ich denn sonst reagieren können? Also in diese Reflexion zu gehen. Und was ich wirklich einladen möchte, ist, dir zwei Tools rauszusuchen. Also diesen Podcast vielleicht nochmal durchzuhören. Zwei Tools, nicht mehr. Und die mal versuchen. Eine Woche. Wirklich bewusst. Und dann mal zu reflektieren. Vielleicht zwei Wochen. Und auch in der Zwischenzeit nicht zu ändern, sondern bei diesen zwei Tools mal zu bleiben. Und dann zu reflektieren, war das jetzt hilfreich oder war das eigentlich völliger Blödsinn? Hat mir gar nichts geholfen. Und dann vielleicht die nächsten zwei. So, na, auch wieder auf das Kleine zu beschränken. Oder so eine Frage rauszusuchen. Mir hilft zum Beispiel ein Leitsatz immer. Und dass man sich so einen Leitsatz raussucht oder eine Fragestellung, die irgendwie immer aufploppt und welche Frage ich immer mitgebe, die sehr gut helfen kann, gerade so am Anfang, finde ich, ist, wofür ist das jetzt gerade gut? Ne, so Thema Reframing, also Umdeutung. Das heißt, jede Stresssituation, jede herausfordernde Situation, alles, was irgendwie mit Grenzen aufzeigt, ich will das ja nicht spüren in meinem Körper, das ist ein unangenehmes Gefühl, ganz ehrlich. Keiner von uns will Kopfschmerzen haben oder zittern oder sonst was. Aber wenn man sich dann die Frage stellt, wofür ist das gerade gut, ist das direkt ein Umswitchen. Und wenn ich nur diese Frage anwende, und ich verspreche wenig, aber ich verspreche, dass wenn ich konsequent, radikal diese Frage in jeder Situation anwende, verändere ich mein Mindset. Ja, das vielleicht. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, danke für die motivierenden Worte am Ende. Daniela, magst du, gibt's noch was? Irgend noch eine Frage? Noch ein paar Worte? Sonst?
Nee, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Also viele schöne Ansätze und eben auch nochmal dieses Entlasten am Ende. Ne? Ich muss nicht alles machen, sondern ich suche mir jetzt zwei Sachen raus und damit lege ich erstmal los. Und ich darf auch morgen wieder gestresst sein, auch wenn ich mir jetzt heute vorgenommen habe, dass ich nicht bin.
Genau, dass ich dann nicht Schuldgefühle entwickle, weil ich das dann wieder nicht schaffe oder sowas. Ne? Genau, weil das ist ja auch ein Teil von Selbstfürsorge. Darüber haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Dieser innere Dialog, ne? Ja, wie spreche ich eigentlich mit mir selber? Bin ich, das haben wir ganz oft als Erkenntnis, also vielleicht jetzt noch als abschließende Worte, als Erkenntnis bei Wörterzauber statt Sprachgewalt, dass sozusagen wir häufig im Außen zwanghaft versuchen, irgendwie nett zu sprechen und innerlich uns eigentlich ständig selber abwerten. Ja. So, und das ist ja auch Selbstfürsorge, indem ich gucke, wie spreche ich eigentlich die ganze Zeit mit mir? Werte ich mich eben ab, wenn ich es nicht geschafft habe? Oder kann ich auch dann wohlwollend innerlich mit mir sprechen? Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs mit dir sprechen. Es hat total viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Motivation, diesen Spirit, den du hier mitbringst. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke euch.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pedico-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.